Moin aus Hansburg im Norden von Hamburg. Hier ist die Kanzlei am Mikrofon. Das sind Dr. Britta Bradshaw, Rechtsanwältin, Notarin und Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Mareike Lehnhoff, Rechtsanwältin, Notarin, Fachanwältin für Erbrecht und ebenfalls Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Und unsere wechselnden Gäste. Mein Name ist Jan Paulik und ich stelle ihr Fragen, die ihr auch stellen würdet und Fragen, die ihr euch nicht traut zu stellen. Und damit fangen wir jetzt an.
Fristlose Kündigung. Mann verspeist Entlassungsschreiben ohne Umschlag. Das ist nicht so gut.
Warte mal kurz, fristlose Kündigung. Der Mann isst das Kündigungsschreiben auf?
Ja.
Ohne Umschlag.
Ja, also das mag gar keinen Sinn.
Fristlose Kündigung.
Ja, das ist. Boah, ja. Es wird echt immer schlimmer.
Okay, das habe ich auch erst jetzt verstanden, ehrlich gesagt.
Ja, den musst du dir quasi auf der Zunge zergehen lassen, ne? Also.
Wir wollen über Kündigungen sprechen. Aber die schiefgehen aus formellen Gründen, formalen Gründen, ne?
Formalen Gründen, würde ich auch sagen.
Ja. Da möchte ich als erstes eine Sache ansprechen, wo ich immer ständig mit Leuten drüber diskutiere. Diese eingescannten Unterschriften auf Verträgen. Na, also man hat das einmal unterschrieben, dann macht man sich so ein Bildchen-Datei und die wird dann irgendwie draufgezogen und dann ist es ja fertig. Ist das per se schon etwas, was schwierig ist, vielleicht unwirksam ist?
Jetzt bei der Kündigung oder bei Verträgen?
Sowohl als auch.
Also bei Kündigung des Arbeitsverhältnisses, ja, das ist unzulässig. Da geht auch nicht DocuSign oder so. Ne? Das müssen wir nochmal trennen. Eingescannte Unterschrift oder elektronische Unterschrift.
Ja.
Die Kündigung muss im Original handschriftlich unterschrieben mit Postkutsche deinen Briefkasten erreichen.
Ja, also die Tinte muss aus dem Stift dort auf das Papier gekommen sein.
Genau, musst du so mit dem Finger rüberfassen. Das mache ich bei Testamenten auch manchmal und versuche rauszufinden, gibt es eine Erhebung im Blatt?
Ja. Ist das das Original?
Ja, also doch dann lieber den Kugelschreiber mit Druck quasi als den Filzer.
Und einen blauen.
Und einen blauen, genau. Okay, also Kündigung auf jeden Fall nicht, aber so generell bei Verträgen. Wie schaut es da aus mit diesen gescannten Unterschriften?
Also kommt drauf an, könnte man sagen. Also vielleicht fangen wir nochmal so ein bisschen weiter vorne an. Es gibt ja verschiedene Formvorschriften im BGB.
So weit vorne fangen wir an, ja.
Ja, die starten, was weiß ich, bei 125. Alles, was nicht der Form entspricht, die es zu sein hat, ist nichtig. So, und dann hast du, da ist auch die notarielle Beurkundung und die notarielle Beglaubigung definiert. Und dann gibt es eben die Schriftform, die war früher, kam die öfter vor, nämlich, dass man im Original etwas unterschreiben musste.
Wie bei der Kündigung.
Genau, wie bei der Kündigung des Arbeitsverhältnisses. Mittlerweile gibt es nur noch ganz wenige Dokumente, die wirklich schriftlich unterschrieben werden müssen. Mhm. Ne? Also Arbeitsverhältniskündigung ist das eine, dann haben wir Verbraucherdarlehensverträge, Bürgschaften, glaube ich, noch von Privatpersonen müssen schriftlich sein. Es gibt nur so ein paar. Der Rest, so Mietverträge, die länger als ein Jahr fest abgeschlossen werden sollen. Wichtiger Punkt immer bei gewerblichen Mietverhältnissen, ist immer ein ganz gutes Vehikel, um da eine Unwirksamkeit herbeizuführen, wenn man das nicht bedacht hat. Aber ansonsten gibt es eigentlich so nichts, ne? Der normale Vertrag, wenn du bei Amazon was kaufst, muss offensichtlich nicht schriftlich sein. Normale Kaufverträge auch nicht, wenn es nicht um Immobilien geht.
Das heißt, da wäre dann die eingescannte Unterschrift nicht problematisch.
Nee, genau, das wäre Textform. Also alles, was sozusagen textlich
es sieht
verkörpert
aus wie schriftlich, ist aber eigentlich Textform.
Genau, also. Ja. Fax, wenn es das überhaupt noch gibt, so, ne? Eingescannte Unterschrift, aber auch eine E-Mail ist Textform, WhatsApp ist Textform, das ist alles Textform. Und dann gibt es noch die elektronische Form. Das ist aber mit elektronischer Signatur. Das, was wir machen, wenn wir signieren und was zum Arbeitsgericht schicken. Oder die DocuSign.
Deine Identität quasi gesichert ist dahinter.
Mandanten, die wollen auch immer mit DocuSign kündigen, das geht aber noch nicht. Das wird sicherlich jetzt auch demnächst irgendwann mal kommen.
Ja, verstanden.
Schriftform ist ja ein bisschen veraltet.
Und genau, das war meine Frage. Mhm. Wenn ich jetzt quasi das Dokument, das hat man ja auch so noch, es wird dann quasi ausgedruckt, ich unterschreibe das, dann habe ich quasi diese Schriftform, aber es kommt nicht zu diesem physischen Austausch.
Aber es muss der anderen Partei schriftlich zugehen.
Ich habe es nur per E-Mail dann geschickt, weil musste schnell gehen, so ungefähr. Dann ist das auch ein Problem.
Ja, es muss der anderen Partei schriftlich zugehen.
Also es müsste dann doch nochmal in Umschlag. Rein, das Ganze. Ja. Das macht das im Handling echt dann, wenn wirklich Schriftform erfordert ist, ist dann wirklich schwierig, weil da musst du ja auch irgendwo da sicherstellen, dass praktisch beide Vertragsparteien dann auch ein Original haben.
Ne? Richtig, genau, ja. Genau. Hm.
So existiert auch noch die Post dann wahrscheinlich, deswegen.
Nur deswegen.
Ja, okay. Das ist so dieses Thema mit Unterschrift. Und das bringt mich zu so einer ähnlichen Fallkonstellation, Problemkonstellation. Wer unterschreibt? Bei Kündigung explizit ist es ja ein großes Thema. Wer ist da grundsätzlich berechtigt, so eine Kündigung eines Arbeitsverhältnisses zu unterschreiben?
Derjenige, der das Unternehmen vertritt. Also der Geschäftsführer bei der GmbH oder der Prokurist, der Vorstand bei der Aktiengesellschaft, diejenigen, die vertreten bei der GbR, alle Gesellschafter, es sei denn, man ist einzelvertretungsberechtigt. Und in größeren Unternehmen oder in Konzernen, da haben bestimmte Mitarbeiter dann Handlungsvollmachten.
Okay, also dann hat die Personalleitung dann nochmal so eine Handlungsvollmacht. Mhm. Aber an sich, wenn es jetzt ein kleineres Unternehmen ist, wo jemand einfach so aufgabenmäßig für Personal zuständig ist, bedeutet das noch nicht, dass man Kündigung unterschreiben darf?
Nein.
Ja, das weiß ich natürlich. Geschäftsführung, Prokura sind ja auch Sachen, die sind ja eingetragen im Register. Könnte man auch nachgucken quasi. Ist das wirklich so? Bei der Handlungsvollmacht ist das ja nicht, ne?
Nee, genau. Deswegen
das heißt, wie kann ich mich darauf verlassen?
Die Vollmacht muss im Original der Kündigung beigefügt sein.
Ah. Im Original?
Ja, wegen hier 174 BGB oder so. Du kannst
einseitige Erklärung.
Genau, du kannst uns die Erklärung zurückweisen als Gegner und kannst sagen, war nicht im Original bevollmächtigt.
Ah, okay, also das ist diese dolle Handlungsvollmacht, wo die Leute dann irgendwie mit IV unterschreiben, würde aber in der Praxis schon bedeuten, dass ich immer wieder ein Original brauche, jedes Mal, wenn ich das quasi ausführe.
Ja, bei der Kündigung.
Bei der Kündigung, ja. Aber wenn ich jetzt häufiger kündige, weil es ein großes Unternehmen ist, brauche ich immer wieder ein Original davon.
Würde ich machen. Du kannst natürlich sagen, ja, der Mitarbeiter, der weiß ja, dass ich das darf. Ich mache die Personalabteilung ja schon seit Jahrzehnten. Ich empfehle das den Mandanten trotzdem, dass sie die beilegen.
Weil er muss es dann nicht mehr wissen, wenn
das in der Handlungsvollmacht auch explizit drinsteht, dass man Erklärungen in Arbeitsverhältnissen abgeben darf.
Okay. Und Zurückweisung ist dann quasi das Instrument, wenn ich sowas bekomme. Also ich sehe das, ich habe das nicht, ich weiß das. Ha, okay, hat er vergessen. Muss ich das sofort machen? Habe ich da Bedenkzeit? Wie ist das?
Ich glaube, sofort steht im Gesetz. Ne? Also
sofort oder unverzüglich, ja.
Sofort steht sicherlich nicht drin, unverzüglich.
Ja, und gilt das so generell, wenn ich irgendwie, weil ich werde jetzt so gedacht, wenn ich irgendwie einen Fehler mache, ist es unwirksam, ist es ja unwirksam, dann gibt es nicht so zwingend die Notwendigkeit, dass ich jetzt reagiere.
Nee, die Kündigung ist nicht unwirksam. Also wenn du eine Kündigung aussprichst, also auch ich als Anwältin, das kommt ja auch öfter vor, ich kündige für den Mandanten ein Arbeitsverhältnis, weil der überhaupt keine Lust mehr hat, mit dem Mitarbeiter zu sprechen. So, und ich vergesse die Originalvollmacht, sondern schreibe nur, ich vertrete die Jan Paulik, so. Und dann kann der Gegner sagen, ich weise das zurück. Das heißt aber nicht, dass die Kündigung unwirksam ist, sondern die Bevollmächtigung ist nicht nachgewiesen. Also ich müsste mir den Gesetzestext angucken. Die Zurückweisung führt vielleicht zur Unwirksamkeit, aber wenn das nicht zurückgewiesen wird, ist es nicht unwirksam.
Genau so ist es. Ah. Ja. Das ist zum Beispiel auch ein Thema bei Mietrechtlern. Wenn die Mietverhältnisse kündigen für ihre Mandanten, da ist es auch immer ganz wichtig, dass du die Vollmacht beifügst, weil ansonsten hast du im Zweifel, tatsächlich ist dann, wenn es zurückgewiesen wird, die Kündigung unwirksam, mit der Folge, dass vielleicht noch einen Monat oder was auch immer später gekündigt werden muss.
Genau.
Also, dass das Vertragsverhältnis weiter besteht.
Oh, jetzt habe ich so einen Blitz aus meinem Studium und das ist ja lange her. Das ist aber nicht dieser Fall von schwebend unwirksam, ne?
Nee.
Das ist noch was anderes, ne?
Das ist mit Genehmigung schwebend unwirksam.
Ja.
Ah, ja. Okay.
Der Vertrag ist dann manchmal so lange schwebend unwirksam, bis er genehmigt wird.
Da bist du aber ganz tief zurückgegangen irgendwie zum Taschengeldparagraphen und so weiter, ne? Ja. Gedanklich.
Ja, oder wenn jemand als vollmachtloser Vertreter handelt.
Ja, soweit ist ja nicht gekommen in der Vorlesung, glaube ich.
Aber hallo, bin ich so weit gekommen? Okay, also die erste Zurückweisung macht es unwirksam, ansonsten könnte es theoretisch nachgereicht werden und das heilen so gesehen.
Ja. Genau, innerhalb der Frist dann, ne?
Ja, verstanden. Wie ist das bei einseitigen Willenserklärungen? Ich muss ja irgendwie die Sicherheit haben, es ist auch dort angekommen, wo es hin sollte. Also die Zustellung. Du hast einen Fall ja schon genannt, den ich ganz interessant finde. Quasi du als Anwältin quasi machst das für den Mandanten. Aber wie würdest du es dann machen? Schreibst du das auf? Kommt das dann auch ganz normal in die Deutsche Post?
Nee, also wenn es tatsächlich um eine Kündigung geht, dann machen wir es per Einschreiben. Da ist natürlich das Sicherste per Einschreiben Rückschein. Da hast du aber immer das Problem, wenn es nicht abgeholt wird, hast du keinen Zugang. Also nur weil du es nicht abholst, kannst du den Zugang nicht fingieren. Deswegen kann man es per Einwurf einschreiben machen. Da muss man aber aufpassen, weil was nicht ausreicht, das dachte ich früher auch immer, man guckt, kann die Sendung ja verfolgen im Internet und dann druckst du dir diesen Einlieferungsbeleg irgendwie aus. Das reicht aber nicht aus. Nach der Rechtsprechung brauchst du auch den Auslieferungsbeleg, den du aber nur auf Anfrage bei der Deutschen Post bekommst. Mm. Dann hast du aber immer noch nicht bewiesen, dass das Schreiben, von dem du behauptest, dass du es zugestellt hast, auch wirklich das Schreiben war. Also letztendlich empfehle ich den Mandanten, tüten sie die Kündigung ein, lassen sie einen Mitarbeiter mit drauf gucken und dann bringen sie es einem Zustellservice, also was auch immer, UPS oder so.
Wegen dem Nachweis der Zustellung, weil diese reine Online-Sendungsnummer-Auskunft reicht eben nicht. Gab es auch gerade erst so ein BGH-Urteil, ne, zu dieser Problematik. Ne? Eigentlich wirkt das so unzeitgemäß.
Total.
Aber das ist natürlich dann auch interessant für Arbeitnehmer vielleicht, da auch ein bisschen.
Ja, wobei ich sagen muss, in den ganzen, weiß ich nicht, 15 Jahren oder wie lange ich das schon mache, gab es vielleicht 2 Fälle, wo die Mitarbeiter gesagt haben, ich habe das nicht bekommen. Alle anderen erheben ja Kündigungsschutzklage.
Ja, okay, das hat man es wohl bekommen.
Aber man muss schon sehr abgebrüht sein, um das dann zu behaupten.
Ja.
Und das dann, also die Frist für die Kündigungsschutzklage verstreichen zu lassen.
Ja, das wäre die Konsequenz, ne? Genau. Weil man weiß ja von nichts.
Ja, finde ich auch. Das schon, muss schon starke Nerven haben.
Ja, verstanden. Und bei dem Einschreiben mit dem Rückschein, da habe ich die Situation, da muss ja die Person das wirklich in Empfang nehmen, macht, also man ahnt das ja vielleicht, ne, dass man so eine Kündigung bekommt, dann ist zu befürchten, dass man das nicht abholt, ne?
Ja.
Oder nicht in Empfang nimmt, ne? Deswegen ist eigentlich nicht so eine gute Lösung. Okay, also dann.
Du kannst es natürlich auch per Bote machen oder so, ne?
Ja.
Also kannst auch, wenn du richtig hart gesotten bist und andere Arbeitnehmer hast, die auch hart gesotten sind, schickst du die los.
Das machen ganz viele.
Ja.
Ja, und dann Foto, bitte. Briefkasten habe ich da reingeworfen. Das machen ganz viele.
Ja.
Ja. Ja. Ist das denn sinnvoll, doof gesagt, solche Fotos zu machen? Ja.
Ja, gut, das Foto an sich.
Aber wird es wohl nicht ankommen.
Nee. Aber wenn du jemanden hast, das Frau Müller hat das da vorbeigebracht und die ist dann ja Zeugin. Die ist nicht Partei, die ist Zeugin und das ist schon
zusätzlich. Und die hat das vorher noch eingetütet.
Ja, genau.
Also die kann also sagen,
aber auch
sagen,
wenn es die eigene Mitarbeiterin ist, quasi, hat es trotzdem eine gewisse Beweiskraft.
Ja, klar, die muss ja vor Gericht die Wahrheit sagen.
Okay, das reicht. Das würde dann im Zweifelsfall schon reichen.
Ja.
Ja, das nicht zu erschüttern irgendwie.
Mhm.
Ja, okay. Das heißt, so irgendwie Fotos machen ist dann eigentlich.
Brauchst du eigentlich nicht.
Manchmal. Kannst du als Erinnerungsstütze, wie sah denn das vor ihrer Haustür aus?
Ja, am besten
noch hing ein Osterkranz oder noch die Weihnachtslichterkette?
Nee, aber ich hatte dann meinen Mandanten, der hat dann die Tageszeitung daneben gehalten, um zu sehen.
Oha, ja, wie bei der Entführung. Ja, okay, also, aber es ist gar nicht so leicht, finde ich. Ist gut, dass wir darüber sprechen, diesen Pragmatismus natürlich irgendwo zu wahren, aber auch nicht so weit zu wahren, dass es einem ein Risiko bedeutet, ne, unternehmerisch. Ne?
Genau,
das ist genau die Herausforderung. Du hast schon gesagt, es ist ja nicht nur die Zustellung von, ich habe irgendeinen Brief geschickt, das ist auch der Inhalt. Wer dann sollte man im Blick haben, ne, dass man sagt, wenn man irgendwie einen Mitarbeiter damit involviert, dass man sagt, das ist im Zweifelsfall auch eine Person, die sagen kann, da war ein Kündigungsschreiben drin und nicht nur, wir haben einen Brief da abgegeben. Und dann noch so ein Zustellungsthema, wenn jetzt die Frist so richtig spitz auf Knopf ist, ne, so die typischen Dinge, letzter Tag, Probezeit, noch schnell die Kündigung, dann ist doch vielleicht auch die Frage, wann man das eingeschmissen hat, oder? An diesem letzten Tag? Wie ist es da mit dieser?
Also man sagt, vor 18 Uhr gilt es noch an dem Tag als zugegangen, danach nicht mehr.
Da hilft einem auch die Tageszeitung nicht.
Nee. Weil du davon aus, dass du nicht um 19 Uhr noch zum Briefkasten gehst.
Ja, also nicht.
Komisch eigentlich. Ne?
Aber selbst das ist irgendwie ungewöhnlich spät, wahrscheinlich. Aber interessant, dass man es so auslegt. Weil die Wahrscheinlichkeit ist, dass wenn jemand zwischen 17 und 18 Uhr einen Brief einschmeißt, dass man es erst am nächsten Tag.
Ja, ne? Ist ziemlich hoch, ne?
Aber gut, irgendwie muss man es regeln und dann weiß man es zumindest. Ja. Und dann, wenn man später, also noch 23:59, ist dann auf jeden Fall erst nächster Tag.
Bei Gericht
Tag.
Dieser Nachtbriefkasten.
Ja, weil da geht ja eine Klappe runter.
Das stimmt.
Da geht ja dann um 24 Uhr die Klappe runter und dann wissen die, alles, was da drunter ist, ist vorher eingegangen.
Ja.
Aber was ist, wenn ein technischer Defekt da ist? Ne?
Da kann man nur nochmal.
Schwierig.
Ja. Aber so nicht bei der Kündigung, sondern da normale Zeit quasi. Mhm.
Ja, das ist ja im Prinzip eine allgemeine Zugangsregelung. Die hat ja mit der Kündigung auch speziell nichts zu tun.
Ja, dann noch so quasi zur Kündigung an sich. Vielleicht noch so ein paar formale Stolpersteine. Was können da so für Fehler gemacht werden, wenn man so eine Kündigung schreibt? So typische oder so, ich sag mal, dumme Fehler, die man leicht vermeiden kann.
Die Fristberechnung.
Also falsche Frist ist dann direkt schon eine Unwirksamkeit von dem ganzen Ding?
Nee, dann verlängert es sich normalerweise um die normale Frist.
Man wird für dich mitgedacht, okay? Mhm.
Ja. Genau, wird für dich mitgedacht. Ja. Ansonsten, nee, hast du eigentlich schon alles gesagt. Unterschrift, wer unterschreibt, das unterschrieben wird und die Frist, das sind so die normalen Punkte. Man kann in der Formulierung relativ falsch machen. Also wenn du zum Beispiel schreibst, ich kündige sie ordentlich innerhalb der Probezeit, dann hast du im Grunde schon Widerspruch, weil die ordentliche Kündigung ist eigentlich die fristgemäße im normalen Arbeitsverhältnis und die Probezeit ist die 2 Wochen. Dann hast du schon Konflikt, was gilt denn jetzt eigentlich? Dann hast du die Probezeit eventuell schon draußen mit den 2 Wochen. Also solche Sachen sind irgendwie, kommen manchmal
also,
vor.
Okay, da wird es dann schon so kleinteilig, aber wenn man irgendwo sagt als Arbeitnehmer, man will sich zur Wehr setzen, macht es schon Sinn, sich die Formulierung dann ganz, ganz genau anzugucken, um dann nochmal Angriffsmöglichkeiten zu haben.
Ja, klar,
ne?
Klar.
Mhm. Ja. So falsches Datum, kann man darüber was machen? Wenn keins draufsteht oder ein falsches Jahr, irgendwie sowas?
Hatte ich auch schon mal mit dem falschen Jahr tatsächlich, aber nee, das sind dann so offensichtliche
die typischen
Tippfehler.
Sachen, die man bei so bei
aber das
bei
ist so offensichtlicher Tippfehler, das ist.
Das wird, okay. Dann, glaube ich, haben wir so die üblichen Herausforderungen bei Kündigung, glaube ich, besprochen. Dann ist mir zu allerletzt nur noch eine Sache durch den Kopf gegangen. So angenommen, man hat gekündigt, so im Affekt, doof gesagt, ja. Also man sagt, ich bin so sauer, ich schreibe jetzt diese Kündigung. Kann ich die irgendwie zurücknehmen? Wie ist das eigentlich?
Also eigentlich nicht, ne? Weil es ist ein Gestaltungsrecht, das geht zu, also das, mit Zugang wird das wirksam und dann ist das Recht gestaltet, das Arbeitsverhältnis dann beendet. Dann gibt es noch ein paar mehr Rücktritt, Anfechtung, das kannst du nicht mehr zurücknehmen. Aber trotzdem ist es so, wenn die Arbeitgeber merken, der Arbeitnehmer will zu eine hohe Abfindung, dann sagen sie so, jetzt nehme ich die Kündigung zurück. Das ist aber, also formell ist das im Grunde ein Anerkenntnis, weil du es nicht einseitig zurücknehmen kannst, sondern du kannst dann im Grunde
nur Anerkenntnis der Unwirksamkeit.
Genau, du kannst, wenn das schon gerichtlich ist, den Anspruch anerkennen. Das heißt, die Kündigung ist unwirksam. Oder es kann auch ausgelegt werden, wenn es vor dem Prozess ist, als Angebot daraufhin die Kündigung zurückzunehmen, die dann von dem Arbeitnehmer angenommen wird. Das ist für den Arbeitnehmer halt doof.
Die Kündigung zurückzunehmen oder Begründung eines neuen Arbeitsverhältnisses?
Kündigung zurückzunehmen.
Ach so, okay. Das geht?
Ja, wenn der Arbeitnehmer sagt, ja, in Ordnung, dann schaffen wir das quasi aus der Welt.
Es wird angeboten, ich würde es zurücknehmen und dann muss man das aber annehmen.
Ja,
das,
genau. Eigentlich du hast recht, weißt du, worauf du hinaus willst, weil wenn du sagst, das ist einerseits rechtsgestaltend, dann ist das Recht ja schon passiert. Dann
ja,
ist das
genau, weil dann wäre es eigentlich,
sagen,
glaube ich,
neu.
Konkludent eine Begründung eines neuen Arbeitsverhältnisses.
Das mag sein, aber mit den ganzen alten Bedingungen.
Mhm. Weil ich habe so an Vollmachtswiderruf gedacht zum Beispiel, den kriege ich ja auch nicht aus der Welt.
Nee, genau.
Selbst wenn sich beide einigen, sondern ich muss eine neue Vollmacht erteilen.
Und von einer anderen Perspektive, wenn ich jetzt als Arbeitnehmer vielleicht so erzürnt war, ist es eigentlich genauso das Spiel, oder? Ne? Kann ich jetzt auch nicht sagen, am nächsten Tag sagen, hey, mir ging es nicht so gut gestern irgendwie.
Nee. Kannst du nicht.
Und auch nicht, bevor sie da ist. Also wenn man jetzt mal so abstrusen Fall.
Bevor sie zugeht, dann musst du sie abfangen.
Also ich müsste sie dann abfangen, aber das ist nicht die zeitliche Reihe, dass ich sage, ich habe das jetzt heute rausgeschickt, dann weiß ich, das dauert irgendwie noch 2 Tage, bis es da ist und am nächsten Morgen schon denke ich, oh mein Gott.
Doch, wenn du dann selber zu deinem Arbeitgeber gehst und sagst, oh, ich habe hier die Kündigung, geht
die wird sie
zu,
morgen
die
vielleicht
sie morgen
zugehen,
erreichen.
Ja, genau.
Ich widerrufe das vorher, doch, das geht aus meiner Sicht. Mhm. Aber vor Zugang.
Vor Zugang.
Dann ich sag mal so, der praktische Anwendungsbereich ist ziemlich schmal.
Ziemlich schmal, ja. Ja. Nee, ist nur so eine, weil ich finde es ganz spannend, so eben diese einseitige Willenserklärung. Mhm. Deswegen finde ich auch richtig, dass man so streng ist grundsätzlich bei diesen formalen Dingen.
Ja, klar.
Weil es natürlich brutal ist und im Arbeitsverhältnis mal sowieso. So, und natürlich will man sich dann auch streiten, um noch irgendwas zu holen.
Also es lohnt sich als Arbeitgeber, selbst wenn man denkt, man weiß, wie man eine Kündigung schreibt, lohnt es sich immer, das prüfen zu lassen und sich vorformulieren zu lassen. Viele Arbeitgeber schreiben auch die Gründe rein, die spielen aber gar keine Rolle. Das bringt einen hinterher nur in Bedrängnis. Mhm. Und für die Arbeitnehmer lohnt es sich genauso, mal rübergucken zu lassen, ist irgendwie ein Fehler gemacht worden.
Weil das wirklich schnell teuer werden kann. Mhm. Ne? Das hat dann ganz schön Rattenschwanz, wenn dann so eine unwirksame Kündigung erstmal im Raum ist. Dann habe ich zum Thema Kündigung eine Schätzfrage für euch. Es wird immer schwieriger für mich mit den Schätzfragen, weil ich halt unter der Ansehung euer kritischen Hinterfragen dieser ganzen. Ich hatte so viele Ideen, was man an Schätzfragen machen könnte, ne, zu diesem Thema, aber ich habe keine belastbaren Statistiken gefunden, wo ihr nicht mit mir diskutieren würdet. Deswegen habe ich jetzt eine Zahl von der Bundesagentur für Arbeit, die ist absolut safe. Und Die ist die Frage, wie viele Arbeitslose gab es denn in Deutschland im April diesen Jahres? Das ist nämlich die letzte Zahl.
Also, was hat das denn damit jetzt zu tun? Keine Ahnung, um die 4 Millionen, glaube ich, irgendwo. Aber
2,6 Millionen. Ich habe die Zahl irgendwo gehört.
Echt so wenige?
Bin mir nicht sicher.
Ja, du bist nah dran. Also 2,9.
Ja, ich habe das irgendwo gehört 3, mit der 2, in Nachrichten ja. Irgendwo. Mhm.
Also eine Quote von 6,3%.
Das wiederum, finde ich, klingt gar nicht so wenig.
Nee.
Ja. Ja, die Quote wird ja gebildet auf allen Erwerbsfähigen,
ne?
Fähigen, mhm. Ja. Mhm. Da sind die Kleinen und die Alten raus. Gut, also ist alles wie immer, auch ja. Wenn die Frage nicht so passend
war. Wobei, das stimmt ja gar nicht. Letztes Mal hat immer Mareike gewonnen, wollte ich nur mal sagen. Ihr verzerrt das in eurer Wahrnehmung.
Sehr nett, dass du versuchst, meine Ehre zu retten.
Stimmt, aber es ist ein Narrativ, was wir halt aufrechterhalten wollen, selbst wenn es längst nicht mehr der Wahrheit entspricht. Ne? Danke euch.
Tschüss.
Vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Und solltet ihr eine Frage haben, die ich doch nicht gestellt habe, schreibt mir an fragen@kanzlei-am-mikrofon.de. Um keine Folge zu verpassen, abonniert unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleibt neugierig.